Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Heute bei mir zu Gast live im Studio Sven Böhme, Head of Online Marketing von Intersport und Josina Wierczynski, Head of Conversion Optimierung bei Leap Digital Marketing. So, und wir sprechen heute darüber, wie es Intersport gemeinsam mit Leap gelungen ist, richtigen Wachstum zu generieren und das entgegen der Trends, die allgemein vorherrschen und wie es dazu kam und welchen Einfluss vor allem das Mindset der Company dabei hatte, das hört ihr jetzt.
Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Hallo, ja, vielen
Schön,
Dank,
dass ihr da seid.
Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
Ja, wir freuen uns auch sehr.
Sven, wir starten mit dir. Head of Online Marketing, das heißt, du bist ein Marketing-Crack, aber was ist denn so dein Leidenschaftsthema im Marketing?
Mein Leidenschaftsthema im Marketing ist alles, was mit Zahlen zu tun hat. Also ich bin jetzt nicht der klassische Marketeer, wo man sagt, die bunten Bilder interessieren mich besonders, sondern immer das, was am Ende rauskommt. Also man investiert bestimmte Mittel und am Ende des Tages muss dann auch was in der Kasse liegen bleiben. Und das ist so tatsächlich meine Leidenschaft. Ich bin da so eher so Homo economicus. Ja? Also die Dinge, die man tut, die sollten auch ein Stück weit was bringen. Deswegen bin ich sehr zahlenorientiert und orientiere mich da immer auch sehr gern an dem, was bestimmte Dinge bringen und bestimmte Dinge dann auch in der Kasse bringen. Und das ist so tatsächlich meine Leidenschaft, die mich auch in der Phase, in der ich jetzt bei Intersport bin, sehr stark bewegt haben, weil wir jetzt die letzten Jahre doch ganz, ganz gutes Wachstum hinlegen konnten. Und das natürlich auch Spaß macht, zu sehen, wie sich Dinge entwickeln, gerade aus so einer Startup-Phase heraus, wo wir auf einem relativ kleinen Niveau aufgesetzt haben und dann auch erst im Laufe der Zeit gemerkt haben, dass das Thema, getragen natürlich durch Corona, dass wir das Thema befeuern können. Und da hat uns Leap in den letzten Jahren sehr stark geholfen. Und da sind wir auch glücklich, dass das so gelaufen ist.
Ja, wenn wir gleich nachher noch ein bisschen mehr hören, was genau die Hacks sind und die Tipps und Tricks, die Justina mit im Parkett hat, sage ich schon, mit dabei hat. Du hast ja schon gesagt, du bist so ein Zahlenmensch und Fakten. Wenn du Intersport mal so für unsere ZuhörerInnen ein bisschen einordnen kannst, so gesagt, ihr seid jetzt stark gewachsen. Hast du ein bisschen was für uns dabei?
Ja, natürlich. Also ehrlicherweise muss man sagen, Intersport hat sehr stark in der Vergangenheit auf das Retail-Geschäft gesetzt und sehr stark auf das Filialgeschäft. Und erst so in den letzten 4-5 Jahren hat man gesagt, okay, man möchte auch ein relevanter Player im Digital-Business werden. Und so ein bisschen mit dem Startschuss vor der Corona-Zeit hat man natürlich einen Online-Shop gebaut und hat dann gesagt, okay, wir wollen da irgendwie Wachstum generieren, hat das Geschäftsmodell, also Spielmacherprinzip heißt das bei uns. Also wir sammeln im Endeffekt vom Endkunden die Bestellung ein und verteilen sie dann auf die jeweiligen Filialen, weil wir versenden nur zu einem geringen Anteil dann auch aus einem Zentrallager, sondern die Pakete, die die Kunden dann bestellen, die kommen auch aus den entsprechenden Händlerkonstellationen. Und dann hat man gesagt, okay, wir wollen da einfach auch eine relevante Rolle spielen. Und dann kam die Corona-Zeit, dann waren die Geschäfte geschlossen. Das hat natürlich unser Geschäft befeuert. Aber ich sage da auch immer so gerne, das kommt ja auch nicht von alleine. Ja? Also es gibt viele Wettbewerber. Und wir haben dann ja in den letzten 3 Jahren so ja, knapp 300% unserer Ergebnisse steigern können. Und da waren natürlich viele Aspekte da ein Stück weit dabei. Aber die große Herausforderung war natürlich dann auch, die Ergebnisse zu halten. Ja? Man sieht im Markt, dass dann, nur wenn die Corona-Welle dann abgeflacht ist, dass es dann schon die Herausforderung war, zu sagen, okay, wir wollen auf dem Niveau bleiben und das Niveau ausbauen. Und welche Mittel haben wir zur Verfügung? Ja, klar hatten wir ein Stück weit Rückenwind aus dem Markt, aber der Rückenwind war dann irgendwann weg und dann musste man, und das war dann immer so ein bisschen mein Credo, bereite dich in guten Zeiten für schlechte Zeiten vor. Ja, und das haben wir mit Hilfe von Leap dann auch in dem Kontext auch sehr stark gemacht und konnten dann sozusagen auf einem höheren Niveau aufsetzen und dem Kunden ein besseres Kundenerlebnis dann auch bieten, indem wir einfach unsere Seite sukzessive dann auch ein Stück weit verbessert haben.
Jetzt sprechen wir ja schon die ganze Zeit von Leap. Jetzt würde ich sagen, da holen wir mal Justina mit rein ins Gespräch, damit wir auch wissen, warum du hier bist und was du mit dem ganzen Projekt zu tun hast. Stell dich noch mal kurz vor, was ist deine Rolle bei Leap und vor allem natürlich auch, was macht Leap genau?
Okay, ja, mein Name ist Justina, ich bin Head of Conversion Optimierung bei Leap. Ja, hab die Freude und natürlich die Ehre, ein schönes Team von circa 30 Mitarbeitenden zu führen. Ich habe tatsächlich als Projektmanagerin gestartet vor 6 Jahren und seit 3 Jahren bin ich als Head of tätig. Genau, ich bin seit der ersten Stunde bei Intersport tatsächlich dabei, freue mich damals genau auf das Onboarding und den Kickoff mit Sven damals durchgeführt zu haben. Genau, Ziel war ganz klar Performance zu steigern. Ne? Sven hatte ganz klare Ansage an uns gegeben, dass wir die Führungsrolle übernehmen sollen, ne? Ganze Thema AB-Testing implementieren und auch aufzuzeigen und entsprechende Ergebnisse zu liefern. Ja, was macht Leap? Leap ist genau eigentlich eine SEO- und Crow-Agentur. Wir haben beide Disziplinen miteinander vereint. Seit 6 Jahren arbeiten wir da sehr eng miteinander. Im Crow-Bereich haben wir den Fokus auf die Psychologie gesetzt, aber auch auf datenbasiertes Arbeiten. Das heißt, wir haben 2016 tatsächlich die ersten Psychologen eingestellt aus verschiedenen Bereichen. Das sind Verhaltenspsychologen, sind Wirtschaftspsychologen, Medien, Konsumpsychologie, also wirklich aus verschiedenen Bereichen. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir einfach der Überzeugung waren, dass, dass es darauf ankommen soll, wie ticken denn Menschen und wie können wir das zunutze machen, indem wir dann die entsprechend beeinflussen. Das heißt, da arbeiten wir sehr wissenschaftlich, sehr datenbasiert, sehr faktenorientiert. Und so hat der Weg mit Intersport gestartet.
Ja, ist ganz spannend. Wir hatten ja vorhin schon ein kleines Vorgespräch und ich habe schon mal so ein bisschen mitlauschen können, was alles so die Themen waren. Und muss sagen, hat mich auch schon in der Vorbereitung schon beeindruckt, weil man den Ansatz, den ihr habt, den wir auch gleich noch besprechen werden, nicht so der typische klassische Ansatz ist und auch viele, glaube ich, sich dagegen wehren. Sven, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, als du angefangen hast, was hast du denn vorgefunden bei Intersport? Welche Haltung?
Also, wo ich gestartet habe, war das, was auf der Seite stand und wie die Seite dastand und unser Online-Shop dastand, war sehr stark dadurch getrieben, dass man persönliche Vorlieben, Meinungen, ja, Vorgaben von anderen Landesorganisationen und so weiter dann vorgefunden hat und man hat gesagt, okay, das, was da ist, entspricht unserer internen Meinung im Unternehmen, wie der Kunde zu funktionieren hat. Ja. Also wir haben dem Kunden ein bisschen vorgegeben und gesagt, okay, auf Basis dessen, was wir tun können, bauen wir eine Webseite hin und dann, lieber Kunde, hast du dich doch bitte anzupassen und das hat dann auch so zu funktionieren. Und irgendwann hatten wir dann so ein Vorgespräch mit den Kollegen von Leap. Wir hatten dann einen sehr guten Salesmenschen, der uns da sehr, sehr beeindruckt hat. Und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen uns auf das Experiment ein und ich versuche das so ein Stück weit auch in die Organisation zu tragen. Ich hatte da auch einen Geschäftsführer, der das auch zugelassen hat, der dann auch gesagt hat, ja, wir hört sich irgendwie ein bisschen crazy an, ja, hört sich so ein bisschen verrückt an, Psychologie und sowas, ne, im Internet, das soll doch alles nur so funktionieren. Und dann hat er sich da auch drauf eingelassen und da bin ich auch sehr dankbar, denn auch die Chance bekommen zu haben, dass wir das Projekt gestartet haben. Und dann haben wir angefangen und gesagt, okay, wir hören auf den Kunden, ja, und nehmen die Daten, die er uns liefert, zu bestimmten Konstellationen, bestimmte Farben, bestimmte Klickpfade, bestimmte Elemente, die wir auf unserer Product Detail Page integrieren, nehmen wir einfach her, um dann auch ein Stück weit vom Kunden zu lernen, was er gut und was er schlecht findet und nicht mehr unsere persönliche Meinung aus unserer Organisation dem Kunden zu präsentieren, sondern der Kunde entscheidet und das nicht auf einer Basis, also Schwarmintelligenz, nicht mehr auf der Basis von wenigen, die sich vielleicht mit dem Business auskennen, sondern auf Basis von ganz, ganz vielen Kunden, Hunderttausende, die dann A- und B-Variante sehen und uns dann signalisieren, das ist aber besser. Ja? Und welche KPIs wir dann ins Blickfeld nehmen, ja, unser Ziel war immer, unsere Sales-Performance zu steigern. Aber wir hatten auch arrondierende Ziele, wo wir gesagt haben, Mensch, eine Retourenrate ist vielleicht auch interessant oder eine Verweildauer auf einer Webseite. Und das waren dann andere KPIs, die wir angenommen haben. Und da war am Anfang, habe ich schon noch so Dinge im Kopf, wo das schon belächelt wurde, ja, wo dann gesagt wurde, Mensch, glauben wir doch gar nicht dran. Aber wir hatten immer eine Datenbasis, wo wir gesagt haben, du kannst deine Meinung haben, ja, aber auf der anderen Seite haben wir die Fakten, ja, und Fakten waren dann auch immer Geld, ja, war immer Umsatz, war immer eine Conversion, ein Conversion Uplift oder auch ein Conversion Downlift, den wir vermieden haben, und dann waren die Diskussionen häufig beendet, wo wir dann auch gesehen haben, okay, wir können auch eine Organisation überzeugen mit Fakten. Und das war am Anfang, wie gesagt, eben nicht so leicht, aber das hat sich sehr schnell gedreht. Und dann war klar, dann war auch Vertrauen in der Organisation, weil natürlich das immer so gerade vielleicht aus einem technischen Kontext heraus, da passiert was auf der Webseite, was ich nicht unter Kontrolle habe. So war es ja nicht. Wir waren immer sehr, sehr eng abgestimmt und es ist nichts passiert, was wir nicht wussten. Also das war immer in dem Projektrahmen und wir haben dann die Situation sehr schnell aufbrechen können, gerade so aus so ein, zwei Highlights heraus, und gesagt haben, okay, gut, dass wir das gemacht haben und gewusst haben, dass wir eben nicht aus einem persönlichen Kontext heraus was entschieden haben und auf die Seite geschoben haben.
Das heißt, du würdest sagen, im Rückblick, die größte Herausforderung war, das Mindset zu ändern in der Firma, dass man nicht mehr auf der Gefühlsebene und weil man jetzt lila schöner findet als rot, war es dann, den Switch zu machen? Oder gab es auch noch andere Herausforderungen?
Naja, also das Onboarding und das technische Setup, das hinzustellen, das war relativ easy. Ja, also das war relativ easy. Es war wirklich das Mindset der Kollegen und der anderen Abteilung, das auch ein Stück weit zuzulassen. Und auch Vertrauen in uns zu haben und auch Vertrauen in der Konstellation, die jetzt erstmal noch neu war. Und natürlich haben wir uns sukzessive nach vorne getastet und nicht auch gleich die Painpoints angegriffen, sondern wir haben dann sukzessive, indem wir auch kommuniziert haben, immer auch die Ergebnisse gezeigt haben, also nicht in unserem stillen Kämmerlein mit unseren Projektmenschen, die da in dem Projekt beteiligt waren, sondern ich habe es dann auch immer in die Organisation getragen und auch immer gesagt, hey, guckt mal so und guckt mal so. Jetzt haben wir wieder was Neues gestartet. Also das ist auch ein Stück weit Missionarsarbeit.
Ja, also viel Kommunikation.
Kommunikation, ja, weil das per se sich erstmal komisch anfühlt, ja, wenn jemand anderes da deine Seite verändert und auch Aspekte nach vorne zieht, die völlig unwichtig erscheinen, ja, also Buttonfarbe, ja, oder ein kleinen Text an einer gewissen Stelle oder ne, wo der Kunde dann so über den letzten Schritt im Warenkorb noch drüber geschubst wird, das erscheint im Mindset von vielen Menschen gar nicht so wichtig, aber wir haben halt gelernt, dass das doch echt wichtig sein kann, ob man gut performt oder besser performt als das, was im Markt drumherum noch passiert. Da gibt es Konstellationen von Firmen, die das sehr extrem betreiben, aber wir haben das immer mit Augenmaß gemacht und immer auch in dem Kontext, wo wir sagen, wir können natürlich unsere DNA und unsere Genetik auch nicht hergeben. Das hatte immer einen Rahmen, aber das war in der Zusammenarbeit auch immer sehr, sehr schnell klar und auch sehr, sehr klar kommuniziert. Und in dem Rahmen haben wir uns eigentlich auch immer bewegt.
Ja, das ist ganz spannend. Der, weiß nicht, ob ihr es beide wisst, aber der Hannes Altmann ist ja auch ein Teil der K5 und der predigt ja seit sehr, sehr vielen Jahren nichts anderes, macht ja jetzt auch wieder und, über seine Pin-Ops-Umfragen, ne? beim Kunden, beim Endkunden auch zu fragen, was will der? Und auch da höre ich dann immer wieder von ihm, dass er sagt, ja, es ist doch erstaunlich, wie wenig Händler oder Marken echt ihre Kunden fragen. Also das vielleicht auch nochmal, vielleicht habt ihr da beide dann auch nochmal Tipps, wie kriegt man das dann im Unternehmen dann auch hin, dass man sagt, hey, Daten oder wirklich Umfragen, da kannst du vielleicht nochmal mehr dazu sagen, weil ihr auch die Psychologen habt, Justina, wie überzeugt man denn einen Kunden, einen Händler davon, dass er sagt, das ist die richtige Wahl, frag deinen Kunden, was er möchte.
Es ist schwierig, es kommt wirklich auf das Mindset an, ne? Es gibt Kunden, die einen gewissen Reifengrad schon haben, da ist es etwas einfacher durchzudringen, weil die natürlich dann datenfaktenbasiert arbeiten. Und das heißt, da da müssen wir nicht irgendwie schön alles reden, sondern ne, da sprechen die Zahlen einfach für sich, Punkt. Da müssen wir überhaupt nicht irgendwie großartig über die ganze Magie sprechen. Aber es gibt wirklich viele, viele Händler, Kunden, die sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit benötigen. Na, Conversion-Optimierung wird bis heute noch ein bisschen zu stiefmütterlich behandelt. Na, das wird viel belächelt, viel auch, das ist so ein kleiner Test. Was soll der schon bringen? Das höre ich so oft. Ne? Ach, der Aufwand lohnt sich nicht für diesen kleinen Test. Doch, der lohnt sich. Man weiß gar nicht, wie viel Impact das haben kann. Ich selber bin ja schon seit 6 Jahren dabei und ich brenne immer noch wie verrückt für jeden einzelnen AB-Test. Das muss man sich vorstellen wie so eine Börse. Ne? Jeden Tag gucken wir da in die Zahlen, in die Daten und das ist ein Hin und Her, Hin und Her. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass es wirklich entscheidend ist, wie ticken die Nutzer? Ne? Wirklich den ganzen Unternehmen bewusst zu machen, du weiß es halt einfach nicht. Mhm. Es kommt nicht darauf an, was dir gefällt, ja. Was du für wichtig, richtig oder was die Konkurrenz macht. Das ist ja auch ein sehr häufiger Fehler. Mhm. Einfach, ach naja, die machen das, das machen wir dann auch. Sich davor zu schützen, die Konkurrenz nur zu kopieren, wirklich erstmal zu untersuchen, welche Zielgruppen habe ich überhaupt bei mir? Was funktioniert für die? Das ist entscheidend und mega wichtig. Und da versuchen wir wirklich durch Kommunikation, aber auch durch die Ergebnisse, am Ende sprechen die dann auch ihre eigene Sprache.
Du hattest das vorhin gesagt, dass die technische Implementierung, das ist jetzt eigentlich kein großer Aufwand, ist dann, wenn man sich so ein Projekt auch nochmal vorstellt, so als ihr begonnen habt, wie fängt das klassischerweise an? Also macht man einfach so eine Bestandsaufnahme oder guckt man sich die Zielgruppen an?
Genau, also wir machen immer eine Discovery-Phase, das bedeutet, na, am Anfang gibt es einen Onboarding, das starten wir mit einem Fragebogen, wo wir natürlich über das Geschäftsmodell, über die USPs, über die bisherigen Schwierigkeiten oder auch was wurde, wie wann implementiert, welche Features, welche Zustände hat die ganze Seite, welche Wettbewerber. Ne? Das ist ganz wichtige Info für uns, um zu gucken, okay, wo ordnet sich der Kunde überhaupt ein. Genau, dann gibt es, je nachdem, wenn wir es ins AB-Testing, so wie bei Intersport gestartet haben, na, dann gibt es eine Anleitung zur Implementierung eines AB-Testing-Tools. Das ist eigentlich ein kleiner Snippet-Code, den wir dann in die IT briefen. Dauert normalerweise eigentlich ganz kurz, aber es gibt schon viele, die da eine größere Herausforderung haben. Aber ja, dann geht es in die Ressourcenanalyse. Das heißt, für uns ist es auch super wichtig, das System dahinter zu verstehen, ne, um zu schauen, weil wir jede Hypothese, jede Idee, die wir entwickeln, natürlich auch priorisieren. Und wir priorisieren das auch nach dem Aufwand. Das heißt, welchen Impact bringt sie? Ne, welche potenzielle Umsatz Einbußen könnten damit verbunden sein oder auch natürlich Zugewinne, aber die Aufwände, ne, dass wir da klar schauen können, ist es etwas, was überhaupt möglich ist, schnell umzusetzen oder ist es etwas, was wirklich erstmal bei der IT eingekippt werden muss, ne, wenn es um irgendwelche Backend-Geschichten geht, ne, wenn wir als Beispiel einen Filter anpassen würden. Na, hört sich vielleicht einfach an, ne? Aber wenn es um die Logik geht, dann ist es nicht einfach.
Ja, ne? Das ist schon eher tiefgreifender.
Genau, ne? Das heißt, das muss genau mit dem Kunden besprochen werden. Wie ist der Aufwand dahinter? Wie ist das System dahinter? Ist es etwas, was für die jetzt in die IT eingekippt werden kann oder ist es etwas, was nach hinten priorisiert werden muss? Ne? Deswegen Ressourcenanalyse, System verstehen, muss am Anfang passieren und ist auch etwas, was kontinuierlich immer in jedem Sprint bei uns passiert. Das heißt, das kippen wir immer wieder ein, weil neue Features immer dazukommen, sich Dinge verändern, dass wir nichts übersehen. Dann starten wir in die quantitative Analyse, das heißt Daten. Das ist das A und O.
Das Herzstück.
Genau. Ja, wichtig ist, dass wir nicht nur Zugriff auf die Analytics-Daten oder andere Tracking-Daten bekommen, aber alle Daten, die wir zur Verfügung bekommen, ne, sei es irgendwelche Marktforschungen, die schon getätigt worden sind, Umfragen, User Researches, Personas. Ne, das ist auch etwas, was ich bisher wirklich sagen muss, das wird zu wenig gemacht. Ne? wirklich eine Persona zu definieren, was für Kunden will ich haben oder habe ich auf der Seite. Und immer wieder auch zu überprüfen, verändert sich das Bild, ja oder nein. Und dann gehen wir in die qualitative Analyse. Das heißt, ne, wir untersuchen die Seite unserer Kunden und schauen, okay, wie sind die ganzen Journeys, ne, worüber stolpern wir, was sind so, ja, klare Bugs, die wir dann direkt einkippen und sagen, ah, das ist ein Bug, das ist ein Fehler, das wäre super, wenn ihr das direkt beheben würdet. Genau, und mit der ganzen Basis an Wissen, was wir daraus dann haben als Fundament, ne, starten wir tatsächlich in die Entwicklung der Ideen, ne, die dann in ein Experiment validiert werden. Ne. Das heißt, wir stimmen uns da ganz eng mit Intersport, mit Sven ab und mit seinem Team, dass wir schauen, okay, was werden wir in diesem Sprint, im nächsten Sprint am besten testen, worauf soll der Fokus gelegt werden, damit wir die Ressourcen auch bei denen möglichst effizient nutzen. Ne.
Das weil wir das Leitthema ist ja hier Conversion-Optimierung, jetzt sage ich mal so, das ist schon ein Begriff, den kennt wahrscheinlich fast jeder, der in dem Bereich ist. Aber ihr definiert das ja nochmal so ein bisschen anders, diesen wissenschaftlicheren Ansatz, genau. Wissenschaftliche Conversion-Optimierung. Kannst du uns dazu nochmal ein bisschen was erzählen? Weil ich habe das vorher ehrlich gesagt auch noch nie gehört, aber Conversion-Optimierung kenne ich natürlich seit 20 Jahren. Aber ja. was steckt da dahinter?
Klar, die Psychologie. Ne? Wir sind der Meinung, dass wir wirklich erstmal herausfinden müssen, wie ticken die Menschen, ne? wie treffen sie Entscheidung, auf welcher Basis treffen sie die Entscheidung. Und wir wissen ja, ne, unser Gehirn hat zwei Systeme. System 1 ist für das schnelle, automatische Denken verantwortlich. Ne? Das sind so, wie putze ich mir die Zähne, oder wenn ich Auto fahre, da ist grün, ja, dann fahre ich los. Da habe ich keinen kognitiven Aufwand dahinter. Ne? Das sind so automatische Dinge, die man unterbewusst wahrnimmt und automatisch handelt. System 2 ist, ne, für das langsame Denken, für das, ne, da ist Aufwand dahinter. Das muss, ist relativ wichtig für ja, so Lead-Generierungsgeschichten oder so Formulare. Ne? Da muss ich ja erstmal überlegen, okay, was gebe ich da?
Kostet dafür? Energie.
Ja, ne? Möchte ich das überhaupt machen? Möchte ich da, ja. Muss ich jetzt meinen Namen oder meine Daten hinterlegen? Das ist ein Aufwand, der schon bewusster wahrgenommen wird. Und das ist super spannend, wirklich zu sehen, wie die einzelnen Zielgruppen, einzelnen Personas da wirklich, wo der Schwerpunkt ist. Ne? Als Beispiel jemand, der ein Performer ist, ne? Der will zielgerichtet an sein Ziel, der will keine Ablenkung. Für ihn ist es wichtig, ne, dass sein Produkt sehr schnell, ne, in den Warenkorb gelegt werden kann. Der weiß, was er will. Der braucht keine Ablenkung. Der muss auch wissen, für was steht das Produkt. Das heißt, ich brauche keine großartige Produktbeschreibung. Mhm. Ne? Wichtige Bullet Points, die ihn triggern. Ah, okay, das ist das, was ich will. Das kaufe ich jetzt. Und das sind so Dinge, die wir durch die Psychologie, durch die ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir machen ja schon seit zig Jahren AB-Testing und haben wahrscheinlich schon über 3000 AB-Tests hinter uns, in verschiedenen Branchen, verschiedenen Marken. An dem Wissen können wir wirklich alles gebündelt sammeln und dann das Beste für unsere Kunden dann kreieren.
Ja, total spannend, weil ich muss jetzt gerade so ein bisschen nachdenken, so was bin ich so für ein Typ von Shopper, was brauche ich mal? Und ich freue mich zum Beispiel auch immer, also bar sein, wenn ich schnell den Checkout machen kann. Für mich gibt es keinen größeren Pain als wieder 80 Trillionen Sachen abgefragt werden. Und ich möchte einfach schnell zum Ziel kommen, wenn du das auch gerade gesagt hast. Sagte ich mir gerade, jetzt habt ihr Intersport, also Sportler, natürlich jetzt auch sehr unterschiedliche Ausprägungen, aber sind das tatsächlich auch Sachen, womit ihr euch dann beschäftigt habt in dieser Psychologie? Sagt unsere Zielgruppe, ne, sportlich, so was suchen die? Sind die, wollen die eher die technischen Details, wollen die funktionalen Details? Genau, wollen sie schnell zum Checkout oder langsam? Suchen sie Sicherheit?
Also ich würde sagen, bei uns wollen die Leute schnell durch den Checkout durch. Wir wollen natürlich beide irgendwie so haben. Natürlich, wir wollen auch so eine Bedarfsdeckung haben, dass Leute kommen und sagen, ich möchte jetzt gerne den Artikel XYZ haben und dann auch nicht lange aufgehalten werden. Da haben wir so Lanes gebaut, wo wir auch sagen, okay, so jetzt, ne, der Artikel ist 10 Minuten reserviert und jetzt gehe ich schnell durch und ne, bauen wir so ein bisschen so leichten Druck auf, dass er dann auch schnell durchkommt. Und wir haben den Checkout verkürzt, haben da Elemente reingebaut, wo wir sagen, okay, machen es dem Kunden sehr leicht, da einfach durch den Prozess durchzukommen. Aber wir haben natürlich auch drauf geschaut, dass wir von der Phase, wo wir sehr stark gewachsen sind, hatten wir sehr, sehr viele Neukunden, gerade in der Corona-Phase. Das hat sich natürlich dann auch ein Stück weit gedreht und dass wir natürlich auch Kunden, die sich noch nicht so genau sicher sind, was sie tatsächlich wollen, oder ne, so ein bisschen mehr ein Beratungsansatz, also sie wollen Wanderschuh haben, aber so richtig wissen sie auch noch nicht so, was für einen. Da haben wir schon auch ein Stück weit darauf geachtet, dass wir eben nicht nur in der Bedarfsdeckung sind, sondern auch eine Bedarfsweckung und an verschiedenen Stellen hat schon Elemente eingebaut, wo wir dann auch mal links und rechts dann mal schaut und sagt, okay, ich lege vielleicht noch einen Artikel mehr in den Warenkorb, da haben wir auch Elemente, wo man gesagt, okay, wir versuchen den Warenkorb zu erhöhen. Und da haben wir schon, das ist so, ja, in unterschiedlichen Phasen in dem Projekt, da haben wir am Anfang erstmal so an der Basis gearbeitet und gesagt, okay, die Leute müssen durchkommen, ja, das sind ganz viele Kunden, die wollen bei uns einkaufen und das so effektiv wie möglich machen. Und jetzt sind wir natürlich auch so in der Phase, wo wir sagen, okay, wir wollen natürlich auch ein größeres Kundenportfolio ansprechen und eben nicht nur die Leute, die eben vielleicht auch wissen, was sie tatsächlich kaufen, ja, mit einer klaren Preisvorstellung. Das ist natürlich für einen Händler dann auch immer sehr wichtig, dass man da auch eine breitere Kundenbasis anspricht, die eben nicht nur sagen, ich weiß, was ich will und dann kaufe ich schnell. Aber klar, wir haben so einen sportlichen Charakter bei uns und da geht es halt schon darum, schnell durch den Checkout auch irgendwie ein Stück weit durchzukommen.
Was würdest du denn sagen, sind denn so, also auf, wenn jetzt jemand anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, jemand von den Händlern, Marken, die sagen, ja klar, Conversion-Optimierung ist schon wichtig und so, aber so richtig viel Mühe geben wir uns nicht. Was wären denn so die Sachen, wo du sagst, guck, das sind die drei Sachen, guck die mal an erstmal, also wenn du anfängst, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
Also ganz wichtig ist natürlich die direkte Kaufentscheidung, wenn der Kunde sich das Produkt anschaut, also da einfach auch die optimalen Punkte für die Kaufentscheidung im Blickfeld beim Kunden auch zu platzieren. Der Warenkorb, ist ein elementares Thema und das ganze Thema Discover, ja, also um dem Kunden sauber auf Produkte zu lenken. Ja, viele Unternehmen haben so in der Spitze, häufig verkaufen sie Produkte, aber es fehlt halt unten so im Bauch. Ja, gerade wenn man viele Produkte hat, dann hat man häufig auch die Situation, dass alle Elemente auf der Webseite, auf so Rekos und solche Geschichten sehr stark auf einer kleinen Produktspitze passiert, aber so unten im Bauch, ja, wo eben noch die restlichen zigtausend Artikel liegen, den Kunden da auch sauber hinzuleiten. Und das sind so die drei Punkte, ne? PDP, Warenkorb und dann auch so ein bisschen im Discover-Kontext, wie der Kunde dann eben auch andere Produkte, additive Produkte findet. Und das sind, glaube ich, die Sachen, wo man am Anfang schon drauf Wert legen sollte.
Kannst du was noch hinzufügen, Justina? Wo du sagst, ja, nee, da fehlt mir noch was, oder das trifft schon sehr genau?
Es trifft schon sehr genau. Ne? Es ist wirklich man muss sich wirklich immer überlegen, was will ich dem bieten, was ist mein Ziel? Ne? Und wenn das Ziel ist, eine Brand, dann muss man halt ein bisschen anders dran arbeiten. Aber grundsätzlich, es geht um den Verkauf. Ne? Und wenn die Produkt Darstellung dann auch richtig und ansprechend ist und dann natürlich die Discovery dahinter passgenau ist. Ne? Man muss ja auch wirklich überlegen, also habe ich viele Bestandskunden oder habe ich eher die neueren Kunden? Ne? Wo stehen sie in der Kaufentscheidung? Ne? Wirklich zu wissen, von wo kommen sie her, ne? Um sie bestmöglich zu lenken.
So, das heißt also, wir gehen nochmal zurück an den Anfang des Projekts. Ihr habt dann angefangen, die Analysen gemeinsam zu machen und anzuschauen, okay, worauf wollen wir achten, was möchten wir anpassen oder was müssen wir anpassen, was du schon gerade eben gesagt hast. Ihr gibt Handlungsempfehlungen ab, was man im besten Fall machen sollte. Wie sieht es dann in der Praxis aus? Ist es dann bei euch so, dass dann erstmal kam, oh Gott, jetzt kommen da so viele Änderungen? Oder war es dann schon so, dass Lieb das meiste übernommen hat? Wie stelle ich mir das im Unternehmen vor?
Also wir haben Hypothesen relativ losgelöst, sage ich mal, von der Organisation, um da auch nicht so eine Beeinflussung reinzubekommen, zu sagen, okay, das sind so Dinge, die wir nicht angreifen wollen. Und wir haben da die Kollegen relativ losgelassen. Ja? Also wir haben die Leine sehr lang gelassen, haben gesagt, guckt euch die Daten an und versucht mal zu analysieren, wo unsere Abbruchraten sind, wo wir vielleicht nicht gut sind. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da hatten wir ja auch eine sehr basishafte Website. Also waren die Dinge, die man verändern musste, schon sehr offensichtlich. Das war, glaube ich, das war auch, glaube ich, klar. Aber das war halt so, ja. Und dann haben wir auch ein Stück weit schon viele Dinge sehr offensichtlich gesehen. Und das war dann auch nicht so schwierig, das dann in die Organisation zu bringen, weil das schon Konsens war, dass der Warenkorbprozess schon irgendwie ein bisschen komisch war oder vielleicht nicht so optimal. Und da war es natürlich auch einfach so die low-hanging fruits, wie man so schön sagt, dann auch erstmal zu pflücken. Und dann hat man natürlich auch ein Improvement gesehen. Dann hat man natürlich auch gesehen, dass es was bringt. Und dann war so ein bisschen die Autobahn bereitet. Und dann konnten wir uns auch ein bisschen weiter vorwagen. Aber wir hatten auch so Situationen, wo wir auch so ein, zwei Krisensituationen, da hatten wir mal so Dinge, die in der breiten Masse mal so aufgepoppt sind, wo wir so Dinge implementiert hatten und wo wir da so eine kleine Krisensituation hatten. Ja, und dann haben wir das aber wieder relativ stark auch wieder zurücknehmen können. Und aber wir hatten einfach auch die Situation, dass wir, ich sag mal, eine sehr basishafte Webseite hatten und es eigentlich austoben konnten, ohne dass das irgendjemand in Zweifel gezogen hat. Schon kritisch beäugt, aber es hat halt keiner, weil schon viele gemerkt haben, hey, das ist ja irgendwie besser. Und, und dann haben die Zahlen auch so gesprochen und konnte man dann auch jeden Tag irgendwie sagen, hey, das lief ja schon wieder deutlich besser. Und wenn man sich die Conversion von vor 4 Jahren, wo ich da gestartet bin, bei Intersport angeschaut hat und sie jetzt anschaut oder die Situation, die wir herbeigeführt haben, dann sind das Welten. Ja, das sind wirklich Welten.
Verrätst du uns, was die Welten sind?
Mal 3.
Ja, das ist schon enorm.
Ja, das ist schon enorm. Ja. Und
Das weiß jeder, der sich damit beschäftigt.
Das sollte jeder wissen.
Wie hart das ist.
Das ist natürlich sind viele Aspekte. Da kommt ein Pricing dazu, da kommt natürlich auch ein Angebot dazu. Also das ist jetzt nicht nur alleine durch die Conversion-Optimierung, aber ich bin ja im Hauptjob eigentlich für das Thema Kundenzuführung auch verantwortlich. Und da ist es schon so, dass man in Marktkontexten sich bewegt, die Conversion, die im Markt sich bildet und wir abholen können durch die Kundengewinnung, verändert sich nicht so maximal. Da kann man natürlich justieren hin und her und das ein bisschen verändern. Man kann am Pricing drehen, aber das will man auch nicht immer. Ja, und dann am Ende des Tages hast du dann zig hunderttausend Kunden auf deiner Seite und du musst dann aus den Kunden irgendwie ein Stück weit was machen. Und da hilft natürlich so eine Conversion-Optimierung maximal. Deswegen ist das Invest, was man in die Conversion-Optimierung steckt, das stecke ich dann halt woanders nicht rein. Ja. Also ich muss nicht mehr die Kunden zu führen, weil ich die da sind, einfach maximal ausschöpfe oder besser ausschöpfe.
Jetzt hast du schon vorhin erwähnt, klar, es gibt auch hier und da mal so eine Krisensituation oder so ein bisschen, wo es ein bisschen herausfordernder ist. Das wird ja wahrscheinlich Intersport nicht der einzige Kunde sein. Das ist ja immer wahrscheinlich an dem Punkt, wo man Empfehlungen ausspricht, dass man auch mal auf Unverständnis vielleicht stößt oder so. Wie geht ihr damit um? Ist das, sagt er, ja gut, das gehört dazu?
Das gehört dazu. Ne? Wir können nie davon ausgehen, dass sie das gleiche Mindset haben, wie denn auch. Ne? Wir haben tatsächlich ein großes Team, was ungewöhnlich in der Branche ist. Daher haben wir einen klaren Vorteil auch von den durchgeführten Tests, dass wir da jetzt an Unverständnis oder auch Kritik, das ist völlig normal und auch willkommen, ne, weil am Ende weiß der Kunde viel, viel mehr über sein Geschäftsmodell und wie es bisher lief. Ne. Wir gerade am Anfang sind wir darauf hin oder angewiesen, dass wir so viel Informationen wie nur möglich bekommen. Deswegen ist es auch so Teil unserer Strategie, dass wir sagen, wir möchten mit dem Service Center sprechen, um zu hören, was für Probleme haben bisher die Nutzer, ne? Was kommt so häufig an Kritik bei denen an, um zu schauen, okay, was sagen sie, ne? Um da entsprechend auch mit den Kunden zu sprechen, okay, das versteht ihr nicht, aber ne, das ist jetzt das, was euer Kunde sagt, das ist, lasst das mal untersuchen, ne, lass das mal in ein Experiment umwandeln und dann die Ergebnisse ja, für sich sprechen am Ende. Aber damit gehen wir sehr offen und sehr, sehr transparent einfach um. Viele Dinge sind auch ja, von oben einfach festgesetzt. Da können wir nicht dran rütteln. Dann heißt es okay, nett, habt ihr recht, aber politisch gesehen nicht, geht das nicht. Und das ist auch etwas, was wir dann akzeptieren müssen. Trotzdem versuchen wir immer wieder eine Empfehlung auszusprechen, weil wir natürlich auch nur das Beste dann auch machen wollen.
Ja, und ihr lebt ja im Prinzip ja auch von der Reputation.
Richtig.
Dass ihr die Conversion optimiert. Insofern ist natürlich... Wenn dann der Kunde dann sagt, ja, machen wir alles nicht, dann ist natürlich auch schwierig. Ich hatte mir jetzt gerade so gedacht, ihr erhebt ja irre viele Daten, also von den ganzen Kunden und so. Gibt es denn so ein paar Dinge, wo du sagst, aus deinen jetzt auch 6 Jahren Erfahrung sind es, ne? Wo du sagst, das kommt eigentlich immer? Also immer, wenn wir uns einen Kunden das erste Mal anschauen, dann haben wir so die gängigen Dinge, wo wir immer schon so eine kleine Schraube haben. Oder ist es wirklich unterschiedlich von Händler zu Händler?
Also von Branche zu Branche ist es tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Aber im klassischen E-Commerce ist es oft der Warenkorb, der Probleme bereitet, wo wirklich die größten Bottlenecks stecken und das größte Potenzial dann auch da ist. Und das ist häufig der erste Punkt, wo wir dann starten. Wirklich, weil es nutzt dir nichts, viele Nutzer auf die Seite zu bringen, wenn die dann nicht konvertieren, weil sie mit dem Checkout einfach nicht zurechtkommen.
Ne? Und das ist dann, weil der Checkout zu kompliziert ist? Oder?
Es ist oft kompliziert, es ist oft zu lang, zu viele Schritte. Ne? Es ist manchmal auch das Thema Trust, ne, wo man sagt, okay, vertraue ich der Seite, vertraue ich dem Anbieter. Ne, und das gibt es auch mögliche ja, Hypothesen, die man testen kann, gerade was Zahlungsanbieter angeht. Ne, PayPal ist bekannt. Ja. Ne, wenn man das als Zahlungsanbieter präsenter positioniert, kann das dazu führen, dass der Kauf getätigt wird. Also so unterstützende Maßnahmen trifft, die durch den Checkout durchführen. Ne? Auch so häufig sehen wir das in so Heatmap-Daten oder Klickdaten, dass wenn es darum geht, Adresse einzugeben, ne? Dass die Leute dann irgendwie nicht zurechtkommen und hin und her springen, vor und zurück.
Wo muss was hin?
Genau. Ne? Also so eine Validierung, dass es ne? Name, dann Name und dann Häkchen. Es ist so logisch, aber es bringt wirklich sehr viel.
Ja, mittlerweile natürlich auch viel gelernt. Ne? Erkennt man ja auch am eigenen Verhalten. Ich freue mich immer, wenn ich schon einen Autofill irgendwie habe. Weil ich mir denke, oh super, die ersten 3-4 Sachen sind schon ausgefüllt. Ist ja prima, da bin ich schneller fertig. Insofern, ja, ist das spannend. Sven, so, wenn du jetzt zurückblickst, sagst, was waren denn so die 3 Veränderungen, die bei euch wirklich einen echten Impact gemacht haben? Weil du hast ja vorhin, das muss ich jetzt auch kurz erwähnen, auch gesagt, ja, man verändert ganz viel, aber ganz viel bringt auch nichts. Also macht es nicht schlechter, aber macht es auch nicht besser. Aber es gibt so ein paar, die dann wirklich einen Hebel haben.
Ja, wie gesagt, eigentlich muss man das Schwert immer von 2 Seiten betrachten. Ja. Zum einen hast du natürlich die Sachen, die dir eine tatsächliche Verbesserung bringen. Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite auch Dinge, wo du weißt, dass du, wenn du das nicht tust, dass es dir keine Verschlechterung bringt. Also, dass du im Endeffekt dich vor Fehlern bewahrst und das, was gut ist, auch ein Stück weit mitnimmst. Also deswegen habe ich ja im Vorgespräch schon ein Stück weit gesagt, dass wir viel auch für den Papierkorb arbeiten, wo Dinge eben auch tatsächlich nichts bringen. Ja, aber die 20% oder 30%, die dann tatsächlich was bringen, die nimmst du natürlich dann ein Stück weit mit. Also musst halt auch immer eine Geduld haben und sagen, okay, jetzt ist es wir haben jetzt 100 Tests gemacht und davon war halt irgendwie 80% nichts, ja, dass du dann an der Stelle da auch geduldig bleibst und sagst, wenn jetzt, es gab auch Wochen, wo gar nichts ging, ja, wo wir überhaupt nichts gemerkt haben, haben wir ganz viele Hypothesen aufgestellt und ganz viele Tests gemacht und dann haben wir immer nach 2 Wochen dann gesagt, der Kunde, dem ist es eigentlich bewusst, das ist links oder rechts, und dann lassen wir es nochmal eine Woche laufen, aber es bringt irgendwie nichts und keine KPI hat sich ein Stück weit verbessert. Und irgendwie so der Aha-Effekt bei uns war, wir haben eine Product Detail Page getestet, die kam aus einem anderen Kontext, aus einem internationalen Kontext. Und dann kann ich mich noch sehr genau an das Gespräch mit meinem Geschäftsführer damals erinnern, der gesagt hat, hey, das kommt irgendwie und das muss doch gut sein. Und dann habe ich zu ihm gesagt, lass es uns doch bitte testen. Ja, ehe wir das implementieren und ehe wir dann im Grunde genommen nicht wissen, wo dann irgendein Conversion Drop herkommt, lass es uns testen. Ja, und dann waren Gespräche, die haben wir geführt und dann hat er sich überzeugen lassen und dann haben wir es getestet und dann war die neue Variante, die alle offensichtlich besser fanden, also auch in der Organisation, war 20% schlechter. Und dann, das war so ein bisschen da ging dann so die Türen alle auf und dann, okay, wow. Ja, also das war so ein bisschen, also es war nicht das Positive eigentlich, sondern das vermiedene Negative, was so ein bisschen das Highlight war, ja, wo wir gesagt haben, natürlich waren da auch Dinge dabei, wo wir einen sehr deutlichen Uplift gemerkt haben, da ging es teilweise in fast 2-stelligen Prozentbereich, wo wir Uplifts gemerkt haben und Dinge, die selbstverständlich sind, ja, wie so ein Autofill im Warenkorb und solche Geschichten. Aber irgendwie so der Hallo-Wach-Effekt war tatsächlich was ein vermiedenes negatives Erlebnis. Und das ist ja auch, also das ist aus meiner Sicht auch ein Riesenwert, dass du dich nicht verschlechterst, sondern dass du Dinge tust, die dir auch tatsächlich was nach vorne bringen und nicht dich verschlechtern. Weil das ist ja häufig der Fehler, der gemacht wird, dass man was verbessern will, aber auf der einen Seite was verbessert und sagt, okay, das wird besser, aber auf der anderen Seite, dass er negative Effekte hat. Und deswegen gucken wir auch immer auf die Quereffekte, weil du veränderst an der einen Seite was, aber auf der anderen Seite fällt was runter. Deswegen ist es in der Konstellation eben auch sehr wichtig, eben diese negativen Ergebnisse oder Erfahrungen auch zu machen, damit man eben auch weiß, wo man nicht mehr hingreift, ja, wo man Dinge einfach so lässt, wie sie sind. Und natürlich ist so eine Webseite auch immer ein Zusammenspiel von ganz vielen Aspekten. Ja, da ist ein Checkout, aber wenn du vorne irgendwas veränderst, deswegen ist es auch immer sehr wichtig, dass wir uns die komplette Kaskade der KPIs anschauen. Also nicht nur Add-to-Basket, sondern eben auch, wie verhält sich dann der Checkout? Ja, klar, können mehr Leute Dinge in den Warenkorb legen, aber wenn dann unten nicht mehr im Warenkorb rauskommt, dann hast du an der KPI natürlich auch nichts gewonnen.
Jetzt mache ich mal Werbung für euch, aber, weil wir selber gerade einen Website-Relaunch machen, weil die Webseite einfach in die Knie geht jetzt nach 10 Jahren. Aber theoretisch dürftest du ja eigentlich nie einen Relaunch machen. Eben genau das, du machst ein schönes Design und du überlegst dir was und sagst, ah, das sieht toll aus und das sind unsere Farben. Ohne irgendwie so eine Analyse, wie ihr sie macht, mitzunehmen. Weil man im Zweifel eine Verschlimmbesserung hat. Ja? Also es ist, du machst es dann gar nicht besser.
Das Schlimme ist ja, man weiß ja dann nicht. Ne? Dann herauszufinden, woran es gelegen hat, dass die Zahlen plötzlich einbrechen. Also ich habe wirklich in meinen 6 Jahren einige Kunden dann dazu gewonnen, weil dann hieß, upsi, 40% weniger Umsatz, wir wissen aber nicht woher. Ja, was habt ihr gemacht? Relaunch. Na gut, okay. Und dann geht für uns dann die Arbeit erstmal los, zu verstehen, woher kommt der Drop und wie groß ist das Delta, ne? Und wie müssen wir da jetzt ran. Das ist ein langwieriger Prozess. Ne? Das ist ja auch nicht so von heute auf morgen, wo wir nur schnipsen und sagen, so, jetzt fängt Leap an und schon hast du ja wieder die Gewinne bei dir. So ist es halt nicht. Ne? Und wie Sven richtig sagt, auch negative Ergebnisse sind richtige Ergebnisse, ne? Weil das ist auch das, wofür wir stehen. Wir testen nicht nur, um Umsatzgewinne zu generieren, sondern wirklich, um zu lernen. Ne? Conversion-Optimierung ist Lernen, Lernen, Lernen. Ne? Von jedem Test, von jedem Ergebnis lernen wir immer mehr dazu. Ne? Das ist, mein Kollege von früher hat immer gesagt, ne, wir schießen erstmal mit einer Schrotflinte, ne, und dann geht's ins Gewehr, ne, wo wir dann immer mehr ein Gefühl für die Zielgruppe gewinnen. Wer ist denn da? Und ja, so ein Relaunch ist natürlich nicht nur sehr, sehr teuer, ne, und sehr, sehr risikoreich, aber am Ende ist es wirklich schwer im Nachgang zu identifizieren, woran es gelegen hat. Warum performt das jetzt nicht so? Na, man geht davon aus, naja, es wird besser, es ist schöner. Und mag sein, dass es alles cleaner und alles geworden ist, aber wenn die Nutzer, die bisher da waren, sich nicht wiederfinden können, dann sind sie weg. Und sie verzeihen leider nicht. Na, die sind dann...
Die musst du dann sehr teuer wieder als quasi Neukunde.
Genau, wieder gewinnen. Ne? Da geht es dann darum, wieder, wie reaktivieren wir das Ganze. Und deswegen ist AB-Testing oder auch Personalisierung wirklich eine sehr, sehr gute und sehr valide Methode, um Ergebnisse nicht nur zu zeigen, sondern wirklich zu sehen, wo geht die Tendenz und was spricht die Nutzer tatsächlich dann am Ende auch an.
Deswegen ist so ein, also eigentlich haben wir einen kontinuierlichen Relaunch-Prozess die letzten Jahre durchlebt. Genau. Ne? Also man stellt keine Seite mehr irgendwie hin und sagt, okay, das ist jetzt neu und das ist besser, sondern man verbessert sich kontinuierlich. Man muss natürlich immer mal auch zurücktreten, dass man sich nicht irgendwie in so einem Kreis bewegt und dann irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Dann muss man auch mal wieder eine Basis machen, auch eine Hypothese mal wiederholen. Also das haben wir auch schon gehabt, dass wir natürlich Prozesse nach ein, zwei Jahren dann uns nochmal anschauen und sagen, okay, zu dem damaligen Zeitpunkt war es gut und ist es noch gut? Ja, also dass man auch Dinge mal wiederholt. Wie ist es dann im Zusammenspiel dann von anderen Geschichten? Aber tatsächlich ist es eigentlich nicht mehr so, dass man ein klassisches weißes Blatt Papier nimmt und dann sich eine Webseite überlegt und dann komplett neu bastelt, sondern dass man eben auch sagt, okay, ich versuche mich kontinuierlich ein Stück weit zu verbessern. Natürlich gibt es auch immer mal Phasen, wo man sagt, okay, wir müssen eine neue technische Basis schaffen, da verändern sich Dinge, aber dann gilt es halt auch, die Dinge, die man gelernt hat, auch mitzunehmen, zu transportieren und auch in die neue Konstellation zu überführen, weil sonst macht man halt wieder eine Lernkurve und natürlich verändern sich dann Konstellationen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man Dinge auch wiederholt und tatsächlich auch nochmal auf den Prüfstand stellt.
Ja. Also was ich jetzt bisher auf jeden Fall gelernt habe, ist geduldig sein.
Ja.
Ja. Und dieses wirklich dranbleiben immer wieder. Dann habe ich gelernt, eine Buttonfarbe macht doch was aus. Es ist ja wirklich, man glaubt es ja nicht, auch wenn man, weil man sein eigenes Verhalten ja gar nicht so sehr analysieren kann, weil das, was ihr, Justina, wahrscheinlich schon noch viel mehr Know-how im Hintergrund habt von den ganzen Psychologen, aber wir selber merken ja die Handlungen gar nicht, so machen sie ja unbewusst. Dass man tatsächlich auch manchmal einfach so ein bisschen den schwereren Weg in der Firma gehen muss, wenn das eben nicht da ist. Also gesagt hat, das Mindset muss man manchmal einfach so ein bisschen knacken, dass man nicht von der optischen, grafischen Seite vielleicht nur rantritt. Also
wenn das ich das ist mal wirklich so zusammenfasse. Schwierig. Ja, das ist oft schwierig. Gerade wir als Agentur haben ja diese Herausforderung, sage ich schon mal. Wir kommen von außen. Na? Da ist ja ein Unternehmen, seit Jahren bauen die an ihrer Seite und sind so, oh, da fummelt jemand von außen in mein Baby und ich weiß es alles besser. Erstmal
Gefahr.
Gefahr, genau. Ne? Wir werden oft als Gefahr wahrgenommen und da ist es wirklich sehr, sehr wichtig, ne? genau transparent zu zeigen, okay, wie ist unser Vorgehen, wie ist der Prozess. Wir tun nichts, was wir nicht auch freigegeben bekommen. Ja, das heißt, das ist wirklich eine sehr partnerschaftliche, auch hier mit Intersport, eine sehr partnerschaftliche Ebene, die wir da eingehen. Wir empfehlen, ja, na, aber nichtsdestotrotz hat der Kunde immer Mitspracherecht. Für uns ist es wichtig, dass er genau versteht, warum machen wir das? Was ist der Impact und was hat er zu erwarten, na, wie der Prozess genau funktioniert. Also wir nehmen den immer mit an die Hand, na, und sind auch bei den, deswegen ist unser Tracking auch im AB-Testing ungewöhnlich groß. Mhm. Na, wie Sven gesagt hat, wir messen nicht nur auf ein Ziel, add to cart oder na, wenn es um Button-Test jetzt geht, sondern wir haben da 40, 50 weitere Ziele, die wir mitmessen, mhm, ne, damit wir wirklich, ne, die ganze User Journey mit abfangen und schauen, was passiert da, ne, in den einzelnen KPIs. Ne, weil am Ende wird uns das die Learnings dann bringen, die wir dann benötigen für dieses Geschäftsmodell, für diese Nutzer.
Sven, das ist doch eigentlich, also ich habe mir jetzt gerade gedacht, das ist doch jeden Tag immer wieder eine pure Überraschung und Spannung.
Ja, definitiv. Das, oder? Ja, also. Definitiv. Also es ist auch immer der erste Task oder einer der ersten Tasks, die ich dann morgens auch immer mache. Immer in der Kollegin dann immer auch in die Ergebnisse zu schauen und zu sagen, und zumal es drehen sich ja auch Dinge. Ja? Erst sind sie total negativ und dann drehen sie sich irgendwie im Laufe der Zeit. Und das ist halt immer das Spannende, ja, weil man immer das Gefühl hat, man ist irgendwie so live dabei, wenn Dinge sich verändern, und es tut sich immer was, ja, also es tut sich immer was und du kannst so live dein Geschäft irgendwie ein Stück weit beeinflussen, und das Schöne ist, im Verhältnis zu einem klassischen Relaunch, ist, da verändert sich was, dort verändert sich was. Also du hast ja nicht nur den Big Bang-Effekt, sondern du hast so dieses kontinuierliche Verändern. Und ich habe neulich, habe ich mal die Seite von vor 3 Jahren irgendwie mal abgespeichert und habe sie mir jetzt mal angeschaut. Das nimmt man so nach 400 Tests oder so, die wir durchgeführt haben, nimmt man das gar nicht so wahr, weil es sich so kontinuierlich verbessert. Ja, und wenn jetzt neue Kollegen, die sehen ja dann die Konstellation, dann muss ich sie natürlich dann immer auch wieder mal zurückholen, dann halte ich auch immer gerne noch mal die alte Webseite hoch, wie sie vor 3 oder 4 Jahren dann ausgeschaut hat. Also hat sich schon wahnsinnig viel getan, und das ist halt das Schöne, dass sich da immer kontinuierlich was tut und man auch immer eine Rückmeldung von Daten bekommt. Das ist für mich als Datenmensch natürlich immer total toll, morgens zu schauen und zu sagen, jetzt hat sich diese KPI verbessert oder verändert, und dann auch entscheiden zu können, wenn Dinge nicht gut laufen, dass man auch sagen, wir nehmen es auch raus, und die Konstellation ist auch gut, dass wir die Effekte auch sehr gut gleich nutzen können. Also wir haben da nicht lange Sprinteffekte, wo wir sagen, okay, wir warten erst, bis wir dann den Effekt gebaut haben, sondern wir können auf die Veränderung auch immer sofort zurückgreifen. Das ist natürlich auch total toll, gerade wenn man sagt, okay, wir haben jetzt eine Weihnachtsphase oder eine Black Friday Phase, wo wir sagen, komm, wir wollen den Effekt sofort haben, dann können wir da auch schnell umschalten und dann haben wir den Effekt sofort.
Also ich sage jetzt mal so, wenn wir jetzt noch nicht allen Lust gemacht haben auf Conversion-Optimierung, dann weiß ich es auch nicht. Ich glaube, wir haben wirklich unser Bestes gegeben. Einfach und das jetzt auch Spaß beiseite, wirklich nochmal, ja, wenn man vielleicht selber auch an dem Moment, wo man sagt, Conversion ist nicht so richtig gut, einfach mal diesen Schritt zurückzugehen und nochmal ein paar Sachen zu hinterfragen, fand ich sehr spannend. Und ihr habt mir ja auch noch geflüstert, Justina, du hast mir geflüstert, dass ihr für alle die sich wirklich noch intensiver mit dem Thema beschäftigen, wollt, auch noch ein Buch rausbringen. Richtig. Das kommt im August, hast du gesagt, ne?
Im Sommer, genau. Im Sommer. Also noch das klare Erscheinungsdatum ist noch nicht da, aber Sommer 2024 ist es geplant. Genau, wir sind sehr dabei, genau das Buch fertigzustellen. Es ist ein Conversion-Buch für Entscheider, wirklich auf der Wieso-Ebene. Ne? Wieso ist es wichtig? Wie funktioniert das? Also ja, ich freue mich, dass ich so ein großartiges Team hinter mich habe und wir da gemeinsam an diesem Buchprojekt schon seit einiger Zeit arbeiten, und ja, Also wenn du wissen willst, wie du besser online verkaufst, dann lade ich dazu ein, unser Buch zu lesen.
Ja, sehr gut. Und ihr seid ja auch auf der K5 im Juni vor Ort. Und also für alle, die dann auf der K5 sind, die haben wahrscheinlich vielleicht schon die Möglichkeit, mal einen kleinen Sneak Peek zu machen.
Richtig.
Und schon mal ein bisschen reinzugucken, was das in dem Buch hat. Und natürlich auch dich, Justina und Sven, dich hoffentlich auch auf der K5 persönlich kennenzulernen und noch mal ein bisschen zu knebeln. Und zu knechten und nach weiteren Tipps und Hacks zu fragen. Ich denke, es ist wirklich, gerade in den Zeiten, wo der E-Commerce ja auch gerade steckt, ne? Es ist ja jedes Prozent, der Prozentpunkt ist ja gerade auch wichtig, dass, wenn ich den Kunden schon da habe, dass ich ihn dann auch konvertiere.
Richtig, und das ist ganz wichtig zu sagen. Umsatz plus ist schön, aber das ist nicht Conversion-Optimierung, sondern wirklich zu schauen, wie kann ich effizienter sein? Mhm. Wie kann ich mich vor Gefahren schützen? Auch Dinge zu testen, die dann nicht implementiert werden. Wir wissen ja alle, wie teuer solche Implementierungen sein können. Je nach System kann das enorm viel Geld bedeuten. Das heißt, dass wir auch wirklich darauf schauen, dass wir für unsere Kunden schauen, okay, wo können wir für die Kosten einsparen. Auch ein negativer Test ist am Ende eine Kostenersparnis für die.
Ja, absolut. Ihr beiden, wir sind schon am Ende der Zeit, aber man sieht das Thema, ich dachte mir gerade, ich wollte eigentlich noch zu dem Thema Personalisierung ein paar Insights bekommen, aber weil das ist ja auch nochmal total spannend, also ein Teilthema ja nochmal, aber vielleicht müssen wir das dazu dann nochmal eine extra Folge machen. Das haben wir jetzt nicht mehr reingekriegt. Vielen Dank, dass ihr hier live im Studio wart, hat sehr viel Spaß gemacht und dann sehen wir uns spätestens auf der K5.
Super, wir freuen uns.
Danke.